Christina Hecke, was ist das für ein Gefühl, wenn ein Film, in dem man mitgespielt hat, dann endlich im Kino läuft und man sieht abends vielleicht beim Spaziergang die Kinobesucher an der Kasse stehen, um genau in diesen Film zu gehen? Was ist das für ein Gefühl?
Das ist eigentlich ein ganz bezauberndes Gefühl, weil ich weiß, dass die Menschen, die jetzt da gerade auf dem Weg ins Kino sind, gleich empfangen werden, sozusagen über ihre Augen, was ich an Arbeit geleistet habe zu einem Tag X in der Vergangenheit.
Ich frage deshalb, weil vor wenigen Wochen der Film Hotdog in den deutschen Kinos lief mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer, in dem sie die Rolle der Ex-Frau des Polizisten spielen, den Til Schweiger verkörpert. Eine Actionkomödie, die von der Kritik ziemlich niedergemacht wurde, Klammer auf, wie ja alle Filme von Til Schweiger, Klammer zu, aber vom Publikum gutiert wurde. Ärgert sie schlechte Kritik?
Zunächst ist Kritik ja erstmal subjektiv, ja. Und ich finde es absolut schwierig, jemanden so hetzjagdmäßig zu verurteilen wie Till, wo man sagt, na, von vornherein, das ist ja erstmal Mist oder sowas. Ich finde, man sollte den Dingen erstmal Raum geben. Tatsächlich ist mit dem Film Hotdog ein Film entstanden, da hatte auch ich ein paar Fragezeichen, das habe ich auch ganz offen zugegeben von vornherein. Der Film hat sich, glaube ich, nicht ganz entschieden. Will er Actionfilm sein? Will er Komödie sein? Will er irgendwie den Zuschauer vielleicht auch philosophisch anregen? Da gab es auch ganz schöne Momente zwischen Matthias Schweighöfer und seiner Spielpartnerin Anne Schäfer. Auch zum Beispiel die Figur, die ich da gespielt habe, ist ja ein kleiner Part, aber wie ich finde, ein ganz solider, kraftvoller Part, der Mut macht, zu sagen, egal wie man sich verhalten hat, eine sozusagen haltende Liebe, nenne ich das einfach mal, die gibt es. Und das ist auch ein Korrektiv. Die Scheidung war schon richtig zwischen den beiden, zu sagen, wenn du so weitermachst, dann ohne mich. Aber ich mag dich ja, du verrückter Kerl, so irgendwie, ne? So. Dann aber auch Grenzen zu setzen, das ist auch wichtig.
Sie haben die Rolle gerade schon so ein bisschen skizziert. Sie sind am Anfang und am Ende zu sehen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Ihre Rolle die einzige ist, die nicht so komplett überzeichnet ist. Die anderen sind ja sehr, sehr überzeichnet. Aber
Ja.
Ihre ist, wie Sie gerade schon gesagt haben, so ein bisschen die Stabilität. Wie kamen Sie zu dieser Rolle?
Das ist, glaube ich, eine ganz simple Geschichte. So ein Besetzungsprozess, der läuft im Hintergrund ja immer ab. Und letzten Endes ist es ganz oft, glaube ich, schon auch so, dass man, wenn man besetzt, auch fragt, wen kennt man? Kennst du den? Wenn jetzt der Regisseur oder Produzent die Casterin fragt, erzähl mal irgendwie, wen könnten wir denn da? Und da bin ich ins Gespräch gekommen. Till und ich, wir haben dieselbe Presseagentin und da wurde, glaube ich, auch mal nachgefragt, was sind das für eine so? Und das ist, glaube ich, mit positiven Worten besetzt worden und hat dann auch zur Besetzung geführt.
Sie haben mal gesagt, dass Sie ein Faible haben für extreme Rollen. Was muss eine Rolle haben, dass Sie sie annehmen?
Das Wichtigste ist für mich, dass im Buch die Geschichte so geschrieben ist, dass es ehrlich ist. Also, so begreife ich das jedenfalls, begreife ich meinen Beruf. Was wir machen, ist, dass wir Welt widerspiegeln, unsere Gesellschaft widerspiegeln, damit wir als Betrachter im Beobachten dieser Geschichte uns Gedanken machen können dazu, wenn wir wollen, oder uns bewegt fühlen. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Geschichte früher, so Medizinmänner, die durchs Land gereist sind. Man sagt, der Ursprung des Schauspielers geht auf diese Medizinmänner zurück. Die waren sozusagen als Geschichtenerzähler und Medizinmänner zugleich. Die sind übers Land gezogen, von Dorf zu Dorf und haben also nicht nur die Medizin, sondern auch die Geschichten mitgebracht. So begreife ich das eigentlich auch. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Buch lese und eine Figur für mich sich erschließt und auch nicht nur konstruiert ist im Kontext eines fiktionalen Aufbaus, sondern wirklich greifbar für mich wird, dann habe ich meistens das Gefühl, so ja, diese Geschichte, die kann ich erzählen. Ich kann die Figur verstehen und in dem Moment, wo ich die Figur verstehen kann, kann ich sie auch jemand anderem so erzählen, dass der eine Chance hat, das zu verstehen. Auch wenn es radikal ist. Ich arbeite zum Beispiel gerade mit einem Studenten an einer Rolle, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Eines jungen Mannes, der, das haben Sie vielleicht noch verfolgt, ist ein paar Jahre her, im rechtsradikalen Hintergrund, einen anderen jungen Mann auf eine Bordsteinkante hat beißen lassen und ist ihm auf den Kopf gesprungen, hat ihn umgebracht auf diesem Weg, im volltrunkenen Zustand. Und wenn ich aber jetzt hingehe und versuche, als netter junger Mann, der dieser Schauspieler ist, ein wahnsinnig sympathischer junger Mensch, versuche, das zu spielen und aber die Nettigkeit nicht abzulegen, wenn ich nicht mir erlaube, wirklich die Radikalität zu erzählen, dann verzerre ich die Wahrheit. Und ich finde, dafür sind wir Schauspieler aber da. Das kann halt eben auch einfach mal hässlich werden. Aber ich finde, wir dürfen uns nicht erlauben, die Welt immer versuchen, schön zu zeichnen. Deswegen braucht es auch mal radikalere Figuren im Film. Wie zum Beispiel auch die Kriegerin der Film, wenn Sie sich erinnern. Das war ja ziemlich heftig, was Alina Levschin da gespielt hat, die ja eigentlich eine ganz, ganz wundervolle, zarte Frau ist, so wie ich sie wahrnehme, eine wundervolle Kollegin.
Wie gehen Sie so eine Rolle an? Dann gerade wie jetzt mit diesem jungen Kollegen, wie arbeiten Sie da?
Ich gehe zunächst mal mit dem Ansatz dahin, dass es nicht um uns geht. Das ist mir auch das Wichtigste. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass irgendwann Leute beim Bäcker sagen, oh, Sie sind doch die Frau Hecke. Das ist eine Nebenerscheinung, um die geht es mir aber nicht. Mir geht es darum, dass wir so wahr, wie es uns irgend möglich ist, versuchen, die Realität zu zeichnen, um uns gegenseitig aufzuwecken, anzuregen, zu motivieren, was immer sozusagen in dem Kontext gerade gefragt ist.
Stellen Sie dann auch nochmal Recherchen an, zum Beispiel gucken, was war damals mit diesem alten Fall?
Das ist das eine. Ich ermutige dann auch zu sagen, dann recherchiere doch mal, was ist denn ein Mensch vor einem rechtsradikalen Hintergrund? Guck mal Videos an, was ist das vielleicht auch für eine Körperlichkeit, die da einhergeht? Ein Schutzgebar, warum versteckt sich jemand überhaupt hinter einer politischen Motivation? Und sagt mich einfach nur, letzten Endes bin ich gefrustet, dass ich keinen Arbeitsplatz habe, aber es ist doch egal, ob das ein Russe, ein Türke oder ein Deutscher übernimmt. Also ich finde dieses Schutzgebaren, uns hinter Nationalitäten, dem Geschlecht oder sonst was zu verstecken, um dann einen Grund zu haben, uns in der Verteidigung oder im Angriff aufhalten zu dürfen, finde ich komplett falsch. Aber das zu verstehen und nicht zu bewerten, das ist unser Job als Schauspieler. In dem Moment, wo ich das bewerte oder die Figur nutze, um meine persönlichen Befindlichkeiten auszutoben, habe ich den Beruf aus meiner Perspektive verfehlt. Das ist ein hochverantwortungsvoller Job. Also das gehört nicht da rein, dass wenn ich jetzt eine Frau spiele, die einer anderen Frau den Mann ausspannt oder sowas, ja. Wenn ich das als Christina Hecke privat sozusagen bewerte, was diese Figur da tut, dann würden Sie das als Zuschauer spüren, Sie würden das merken. Wenn ich aber erlaube, okay, ich erzähle diese Geschichte, auch wenn ich mit meinem Wertesystem nicht konform gehe damit, aber weil ich begreife, dass diese Geschichte wert ist zu erzählen, damit man verstehen kann, was es zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, für einen Schaden anrichten kann, wenn man in Beziehungen eingreift oder wenn man über die Grenzen geht oder wenn man nicht seinem Herzen folgt oder was immer es ist, ja, wenn man gewisse Grenzen nicht wahrt, dann ist das auch mein Job, das umzusetzen.
Sie haben sich, Christina Hecke, den Ruf einer äußerst vielseitigen Schauspielerin erarbeitet. Da ist die Komödie, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Da ist der Krimi, in dem Sie Motorrad fahren, durch die Gegend pesen. Da ist der Liebesfilm, aber auch mal die filmische Aufarbeitung der deutschen Geschichte, wie etwa in Barbara mit Christian Petzold. Gibt es ein Fach, das Sie besonders mögen? Oder macht es die Mischung?
Ein bunter Strauß Mensch sollte nicht auf Tulpe, Rose oder Narzisse reduziert werden.
Sie sind, wenn ich das so sagen darf, ein Kind des Südwestens. Sie sind in Stuttgart geboren, zogen aber dann schon bald mit ihren Eltern um ins Rhein-Main-Gebiet, haben in Wiesbaden Abitur gemacht und dann erst mal Jura in Frankfurt studiert. Wie kamen Sie zu den Paragraphen sozusagen? Warum erst mal Jura?
Also ganz ehrlich, ist das ein ganz, ganz simpler Vorgang gewesen, über den man jetzt vielleicht auch wirklich lachen mag. Ich könnte es verstehen. Ich wollte eigentlich Ärztin werden. Ich habe mich im Abitur ganz fürchterlich verliebt und hatte also alles im Sinn, nur nicht meine Schulstunden, sodass mein Notenschnitt nicht ganz so brillant war. Ich hatte 2, Gedöns irgendwas. Das hat halt nicht gereicht, um unmittelbar in ein Medizinstudium einzusteigen. Ich habe mich beworben, es hat nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, vielleicht einfach nochmal probieren mit einem anderen Studiengang, weil wenn ich erstmal in der Uni drin bin, kann ich vielleicht das Fach wechseln. Das war so ein bisschen so die, kann man ja mal probieren, irgendwie Strategie. Und dann bekam ich einen Studienplatz in Rechtswissenschaften. Das war sozusagen meine zweite Option. Und ich bin zunächst mal in dieses Studium rein und habe gedacht, was habe ich da denn jetzt angenommen? So, ne? Na, will ich ja eigentlich nur, um dann mal zu wechseln. Und das Studium hat mich aber vom ersten Moment an sofort gekriegt. Und ich merkte so, aha, das war also nicht einfach nur so eine irre Alternativwahl im Hinterkopf, sondern das hat einen Grund, warum ich irgendwie intuitiv doch mich auch dafür beworben habe. So, ne? Und mit den Worten zu jonglieren und mit Paragraphen umzugehen, war für mich nicht nur eine Herausforderung, sondern etwas auch, das mich gereizt hat. Man sagt ja immer, Jura ist so ein trockenes Studium oder sowas, ne? Aber ich fand das total spannend. Allerdings bin ich in dem Kontext dessen, dass ich das Gefühl hatte, nicht Wahrheit ist das oberste Gebot, das man zu suchen findet im Jurastudium, sondern wie kriegt man die beste Lösung, die auch noch irgendwie möglichst dem entspricht, was vor einem schon mal einer gesagt hat, / BGH etc. pp. Und dann habe ich gedacht, nee, zum Nachbeten bin ich nicht angetreten. Sondern ich habe irgendwie das Gefühl, was verändern zu wollen. Und das kann ich ja nur, wenn ich dazu aufgefordert bin, meinen Kopf einzuschalten und mein Herz einzuschalten, die Menschheit zu beobachten und zu gucken, was können wir tun, damit das Zusammenleben sinnvoller wird. Und das schien mir alles ein bisschen sehr steif und nicht wirklich alle in dieselbe Richtung guckend. Und dann habe ich mich, also fiel mir der Abschied nicht schwer.
Und dann haben Sie sich kurz vor dem Examen, also ja, 18
mitten im Examen,
haben Sie die Bremse gezogen und sich an der Schauspielschule in Mainz angemeldet. Das ist ja doch eine ziemliche Kurve. Wieso Schauspiel, wieso Mainz?
Letztlich hat alles damit angefangen. Meine Mutter sagt, ich wollte das als Kind schon, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber die Schönheit liegt irgendwie darin, dass ich etwas getan habe, was meiner Erziehung und meinem sozusagen Lebensgefühl völlig entgegengesprochen hat. Ich war es gewohnt zu sagen, was ich weiß und was mein Verstand greifen kann, das ist richtig zu tun. Aber es gab etwas in mir, das ist sozusagen, nennen wir es Intuition, Impuls, innere Weisheit, ich weiß es nicht, die mir gesagt hat, hallo, da ist noch was anderes. Und dann habe ich irgendwie mir erlaubt, dieser inneren Stimme mal zuzuhören. Und dann gab irgendwie eins das andere. Das fing erstmal damit an, dass ich aus dem Zug ausgestiegen bin auf dem Weg zu einer dieser Examensvorbereitungssitzungen mit meinen Studentenkollegen und nie wieder die Uni betreten habe, also die rechtswissenschaftliche Fakultät. Und dann gab irgendwie eins das andere. Ich habe mir erlaubt, sozusagen einem inneren roten Faden zu folgen, von dem ich keine Ahnung hatte, wo der mich hinführen würde. Und das waren dann eben Ausbildung, Vorsprechen, Angebote. Ich war auch auf anderen Schulen, aber in Mainz an der Schauspielschule hatte ich das Gefühl, das ist ein so intimer Rahmen, eine fast Heimeligkeit, die mir da geboten wird. Da bin ich bereit, mal zu gucken, was bedeutet es denn, meiner Seele anders zu begegnen und Geschichten zu erzählen. Es gab andere Fakultäten, an denen ich mich aufgehalten habe. Da war es mir zum Davonlaufen. Da hat eine Dozentin im Vorspiel sich die Lippen geschminkt und ich habe unterbrochen und habe gesagt, ich glaube, wir verschwenden hier gerade beide unsere Zeit. Und bin gegangen.
Genau, das ist also, ich wollte nämlich fragen, was ist der Vorteil von so einer kleinen Schauspielschule? Es gibt ja die großen Namen, natürlich Ernst Busch und so weiter.
Genau,
ja. Vor- und Nachteil eben so einer kleinen, intimen Schauspielschule wie die in Mainz. Also Vorteil, man hat eben den intimen Raum, um sich zu öffnen und Dinge auszuprobieren.
Also ich glaube, was ein ganz großes Thema ist, ist Leistungsdruck. Also letzten Endes hat die Ernst Busch sich einen Ruf geschaffen und den muss sie auch immer irgendwie halten oder glaubt sie halten zu müssen. Das heißt, es ist ein wahnsinniger Druck dahinter irgendwie so. Die Mainzer Schauspielschule, die ist, wie ich finde, also ein versteckter Diamant, auf den noch keiner geguckt hat, die sozusagen diesem Druck nur insofern entspricht, als dass sie natürlich hofft und versucht und wünscht und darauf hinarbeitet, dass die Absolventen auch eine Chance haben im Beruf, das heißt auch überhaupt gehört zu werden. Im Verhältnis sind natürlich Absolventen von staatlichen Schulen viel eher in der Chance, ein Vorsprechen zu bekommen, als von privaten Schulen. Da fängt es schon mal an. Ja. Dann sind natürlich andere Gelder da. Mit anderen Geldern hat man natürlich auch andere Möglichkeiten, eine Vielzahl von Unterrichten anzubieten. Und so kommt eins aufs andere. Das ist natürlich staatlich gefördert, die Mainzer Schauspielschule, BAföG-berechtigt und so weiter. Aber hat natürlich aufgrund dieser Organisation und dieser Struktur nur begrenzte Mittel sozusagen. Mhm. Was ich förderungswürdig halte, unterrichte da ja jetzt auch.
Genau, Sie halten der Schule so ein bisschen die Treue.
Ja, ich bin nach 10 Jahren wieder zurückgekehrt, was ein bisschen schräg war.
Aber was reizt Sie an dieser pädagogischen Arbeit mit Ihren jungen Nachwuchskollegen sozusagen?
Ich halte nichts im Leben für falsch und es liegt auch nicht an mir, ein Urteil zu fällen. Ich hinterfrage nur folgenden Zustand zum Beispiel. Ich habe es mit jungen Menschen zu tun, mit denen ich überhaupt nicht erstmal unmittelbar an den Charakteren arbeiten kann, sondern mit denen ich zunächst mal gucken muss, dass die aus der Angst rauskommen und dem Stress, was es bedeutet, in einer Art Schulsystem zu stecken. Das ist der Wahnsinn. Wo ich mich frage, was ist denn in den, wie lange geht man zur Schule? 13, 12 Jahre, je nachdem, ob man geachtet hat oder nicht. Was ist in diesen Jahren, um Gottes Willen, aus diesen Menschen passiert? Dass natürliche Impulse, dass ein Vertrauen auf sich selbst, dass eine Natürlichkeit im Umgang miteinander so degeneriert ist zu einem, was muss ich leisten, was muss ich erfüllen, wo muss ich funktionieren, wie hätten Sie es denn gerne, das mache ich auch bitte, Dankeschön. Boah, das ist eine Wand, gegen die ich da erstmal laufe. Das gilt es erstmal zu durchbrechen und zu überwinden mit den Studierenden, dass die nicht in den Unterricht kommen und vor mir Angst haben oder sowas, ja, sondern zu sagen, hey, Augenhöhe, Freunde. Wir sind Kollegen, ihr seid zwar vielleicht noch nicht so erfahren, ja, ihr fangt ja gerade erst an, aber Berufsbild, hallo, wir sind Menschen und wir wollen ja Geschichten erzählen und das können wir doch nicht, wenn wir nicht zu uns selber Ja sagen und wissen, wer wir sind. Weil Was machen wir denn, wenn wir in eine Rolle einsteigen? Wir erzählen die Geschichte von jemand anderem. Wenn dann aber unsere eigenen Ängste, Unsicherheiten, Frustrationen, Wut, Verletzungen im Weg stehen, weil wir das gar nicht überwinden können, weil wir uns selber nicht damit auseinandersetzen, dann nehmen wir das alles mit in diese Rolle mit rein. Und ich finde, das ist nicht fair. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Geschichte von Ihnen, Frau Werner, erzählen würde, wenn wir uns gut kennen würden und ich würde sie irgendwem erzählen und ich würde all meine Bewertungen da drauf packen, dann hat der Zuhörer nicht die Chance, wirklich zu erfahren, wer sie sind, sondern die würden mitkriegen, wie ich beurteile, dass sie sind. Das versuche ich aufzuhebeln irgendwie.
Also bevor Sie zu Rolle und Szene, wie der Kurs heißt, kommen, ist also erst ganz viel Gespräch, ganz viel anderes.
Ich hatte eine ganz schöne Situation gestern mit zwei Studierenden. Der Moment, der da klar wurde, war zu sagen, wir mussten erst mal begreifen, dass die Ehrlichkeit, in der du uns begegnest, die ist erstmal irritierend, weil wir kennen das nicht, dass wir wertgeschätzt sind, dass uns auf Augenhöhe begegnet wird, dass wir ehrlich behandelt werden und nicht sozusagen manipulativ nett, damit ein schönes Ergebnis hinten rauskommt, sondern wirklich ehrlich mal zu fragen, hey Leute, was ist denn los, wie geht's euch? Ja, so. Und die haben gesagt, sie mussten das erstmal begreifen und das zuzulassen hat ja auch mit Kontinuität zu tun, die ich versuche zu gewährleisten, dadurch, dass ich eben da bin irgendwie. Und das ist wie so ein bisschen so ein Vertrauen wieder gewinnen in sich selber und auch in die anderen. Ich finde, dazu sind wir alle aufgefordert.
Nochmal zurück zu Ihnen und zu Ihrem Werdegang. Sie sind dann nach der Ausbildung erstmal an die Bühne gegangen, haben Gastrollen in verschiedenen Häusern gehabt. Mainz, glaube ich, auch, gell?
Ja, in Mainz habe ich mein erstes, am Staatstheater mein erstes Stück gespielt, Creeps.
Ja. Freiburg, und dann gehörten Sie 3 Jahre zum festen Ensemble am Stadttheater Bamberg. Mhm. Was war das für eine Zeit, diese Theaterzeit?
Ehrlich gesagt, das war eine unfassbar ereignisreiche Zeit auf jeden Fall, aber auch geprägt von Folgendem. Ich musste mich auch erstmal rausentwickeln aus diesem Bewusstsein, Schule, Leistungsgedanken erfüllen müssen und so weiter. Und als ich dann ans Theater kam und auch in der Ausbildung schon, habe ich auch gedacht, je krasser, desto besser. Und unter diesem Glaubenssatz bin ich damals noch gelaufen und entsprechend war auch alles intensiv und krass und viel und alle möglichen Rollen gespielt und so ein bisschen in dieses Theaterleben eingetaucht, wo man wie so eine Art Mini-Familie wird, dann gemeinsam noch in der Kantine zu sitzen und sich in Emotionen zu schwelgen, irgendwie so über das Geschehene oder das, was vor einem liegt. Und irgendwann bin ich damit aber auch mal in die Knie gegangen. Also es war auch irgendwann, gab es auch einen Moment, wo ich konnte einfach auch körperlich nicht mehr. Ich habe mich so erschöpft, über die Bühne zu rasen wie eine Irre und alles auszuschöpfen, was irgendwie geht, dass ich damit auch voll an meine Grenzen gekommen bin, worüber ich dankbar bin. Weil dann habe ich gemerkt, so wow, in diesem ganzen Erfüllen erschöpfe ich mich total. Ich muss etwas finden, wie ich bei mir bleiben kann, dass ich trotzdem voll leistungsfähig im Beruf bin und nicht irgendwann dann sagen muss, okay, Burnout, Depression oder ich greife zum Alkohol oder weiß der Geier.
So. Das heißt, dieser Theateralltag kann einen ausbrennen?
Es gibt ja diesen wissenschaftlichen Nachweis, dass wenn man schlecht drauf ist und einfach sich bewusst hinsetzt und grinst, kommt man sich zwar erstmal total blöd vor, aber wenn man mal eine Minute lang grinst, dann ist durch die Anspannung der Gesichtsmuskulatur wird das Signal an das Hirn gesendet über den Muskel, Mensch lacht sozusagen, ja? Und dann werden Botenstoffe ausgeschüttet, die Glückshormone sind. Ja? Umgekehrt funktioniert das genauso. Also wenn Sie auf der Bühne stehen und eine Vergewaltigung nachstellen oder eine Prügelei oder irgendwas und Sie erlauben sich wirklich, diese Szene wahrhaftig zu spielen, erlebt der Körper das ja wie ein Trauma. Das heißt, wenn wir uns nicht die Regenerationsphasen erlauben, im Leistungssport sagt man zum Beispiel, oh, das Wichtigste sind die Pausen. Mhm. Ja, darauf wird im Theater nicht geachtet, weil wir auch alle so darauf brennen. Das ist ja auch so fies, man sagt ja was, Brot und Lohn, Hauptsache man bekommt Applaus, so ein bisschen altmodisch für den Schauspieler. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich aus meiner Perspektive, weil ein das dazu bringt, dass man immer darauf ausgerichtet ist, abzuliefern, es noch extremer zu gestalten, noch. Aber was ja auch okay ist. Unsere Gesellschaft wird ja auch immer extremer. Es gilt ja auch, diese Geschichten so extrem zu erzählen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber auf sich im Nachgang wieder aufzupassen. Ich fange mal an mit Basics, ja. Ernährung, Schlaf, ja. Alkohol, Drogen, ja, nein, ist ja jedem überlassen. Aber inwiefern behandle ich diesen Körper, der durch Extreme gehen muss, weil ich das als mein Berufsmodell gewählt habe, irgendwie, inwiefern bekommt er auch einen Ausgleich dafür?
War das dann der Grund auch, warum Sie letztendlich zur Kamera gewechselt sind und zum Film und Kino?
Es war tatsächlich so, dass nach diesen 3 Jahren, nach denen ich auch wirklich auch so alles rauf und runter gespielt habe, irgendwie tatsächlich ein Bühnenunfall passiert ist, bei dem irgendwie ich in einem Weihnachtsmärchen den Mausekönig gespielt habe, Nussknacker und Mausekönig. Und bin in einer Bodenklappe mit einem Riesenmantel abgekrabbelt als Mausekönig. Und diese Bodenklappe löste sich und ist runtergerauscht. Und meine Finger waren dazwischen und waren alle gebrochen. Und dann habe ich gesagt, na vielen Dank. Also irgendwie habe ich jetzt die Schnauze voll. Das war so ein Moment, da ist die Klappe gefallen, wenn man so möchte. Und dann war für mich so, okay, ich muss jetzt irgendwie mal umdenken, umlenken. Und dann hat sich irgendwie der Weg auch wieder so, wie der Impuls überhaupt zur Schauspielerei zu kommen, geöffnet. Und ich habe getan, was ich offensichtlich tun musste. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Bewerbungen und so weiter und so weiter. Und dann hat sich der Horizont geöffnet und die Dreharbeiten fingen an.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit der Schauspielerin Christina Hecke. Sie haben gerade von diesem Bühnenunfall erzählt. Sie hatten aber auch 2007 einen schweren Autounfall. Ich spreche Sie darauf an, weil Sie damit auch offen umgehen und das auch schon erzählt haben in anderen Interviews und offensichtlich kein Problem haben, da auch drüber zu sprechen. Was ist da genau passiert damals?
Also kurz gefasst, mir hat jemand die Vorfahrt genommen auf der Autobahn in fließendem Verkehr bei 160 auf einer zweispurigen Autobahn, der 81. Was dazu geführt hat, dass, ohne jetzt weiter in die Details zu gehen, aber ich bin dann irgendwann, habe ich mich mehrfach überschlagen, bin ins Krankenhaus gekommen und meine Lunge war geplatzt und ich bin ins Koma gefallen für 10 Tage.
Haben Sie da noch irgendeine Erinnerung dran an diese Tage im Koma?
Es gibt dieses Phänomen Nahtoderlebnis, was ich sozusagen als Geschenk empfinde, dass ich sozusagen mal die Chance hatte, auf diesen Lebensstil auf der Überholspur zu gucken und zu sagen, in welcher Qualität lebe ich eigentlich? Also ich mag ein philosophisches Bild so gerne. Wenn 2 Menschen am selben Ort loslaufen und einer läuft 50 Meter und einer läuft 500 Meter und wir die Frage stellen, wer ist weiter gekommen? Dann würden wir erstmal sagen, ja, der 500 Meter gelaufen ist. Ja. Sage ich, okay. Aber selbst wenn beide einmal komplett um den Erdball laufen, wo kommen die denn wieder an? Da, wo sie losgelaufen sind. Und das finde ich halt so interessant. So, wir kommen aus unserem Kontext nicht raus. Also geht es nicht darum, höher, schneller, besser, weiter, toller, sondern irgendwie so ein bisschen so, in welcher Qualität lebe ich denn eigentlich? Dieser Groschen ist da wirklich gefallen. Mhm. Und dann war ich sozusagen, ich meine, das musste ich erstmal alles verdauen und verarbeiten, so tot und wieder ins Leben zurück und den Körper da liegen sehen und das gleißende Licht und wie das also alles in diesen kitschigen Bildern zum Teil auch filmisch verarbeitet wurde. Und so, es ist tatsächlich so.
Das ist so.
Ein schmerzfreier Zustand, raus aus der Enge des Körpers sozusagen. Und einfach die, also hatte ich als Kind schon und jetzt, dann musste ich es aber sozusagen über die Rationalisierung und die Verstärkung des Intellekts immer mehr abgelegt. Was ich mir aber jetzt wieder zurückgeholt habe, ist diese innere Weisheit zu sagen, ja, wir sind nicht nur einmal da, erstens. Zweitens, mit dem Tod ist das Leben nicht vorbei, sozusagen. Die Seele, die geht weiter. Also alleine schon, dass wir uns erlauben anzunehmen, es gibt den Körper und die Seele. Da haben wir doch schon 2 Elemente. Und wir sagen, der Körper stirbt. Die Seele, wo geht die hin? Alleine diese philosophische Frage zu eröffnen, ist doch schon mal spannend. Ja? Also ich habe da schon meine Erfahrungen gemacht und meine Überzeugung davon, was ich möchte, aber niemanden überzeugen davon. Deswegen wollte ich jetzt hier nicht in die Details gehen.
Das zu erleben, zu verarbeiten, darüber hinwegzukommen, würden Sie sagen, dass Sie eine Kämpferin sind? Dass Sie das so geschafft haben, da rauszukommen?
Das ist ganz schön, dass Sie das Wort verwenden, Kämpferin. Ich würde sagen, ich habe immer gekämpft, aber aus der Perspektive des Überlebens. Ich hatte immer das Gefühl, Menschsein bedeutet überleben müssen, irgendwie klarkommen müssen in diesem Kontext Menschheit, Familie, Freunde, Schule, was immer, ja, so Arbeitsplatz. Und das Bewusstsein hat sich dahin gedreht zu sagen, kämpfen, aber im Sinne von nicht mit Waffen, sondern im Sinne von lieben. Das ist auch eine Form von Kraft. Ja, aber nicht Kampf im Sinne von Schwert hochhalten. Das Schwert hochhalten ist vorbei. Also keine Schwerter mehr.
So habe ich es auch nicht gemeint, sondern einfach das zu schaffen. Die Kraft aus sich herauszuholen.
Kraft ist ein wunderschönes Wort. Ja. Kraft und Ja sagen zum Leben und zu sagen so, ja, seien wir doch mal ehrlich, viele Dinge sind nicht schön. Und ja, wir sind verletzt worden von Menschen. Aber dann auch mal da genauer hinzugucken, zu sagen, ja, die haben ja auch wiederum ihre Päckchen mit sich rumzutragen und verhalten sich entsprechend. Das ist keine Entschuldigung. Aber die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Bewegen wir uns permanent im Kampf oder gehen wir mal aufeinander zu? Oder sagen auch mal, hey, so nicht, setzen Grenzen. Das setzt alles die Frage voraus, sage ich ja zu dem, was ich wahrnehme und was ich fühle und spreche ich das auch aus?
Wie lange hat es gedauert, bis Sie diesen Unfall verarbeitet hatten? Die körperliche Fitness ist die eine Sache, aber dann auch wirklich das vom Kopf her wieder in ein Auto zu steigen zum Beispiel und auf die Autobahn zu gehen.
Das habe ich relativ schnell wieder gemacht. Also das wieder in ein Auto zu steigen, das war für mich nicht etwas, was mir Angst gemacht hat, aber ich fahre ganz anders Auto. Also früher habe ich einfach gesagt, hey, Hauptsache ich komme schnell an. Und heute fahre ich halt bewusst Auto und gebe Acht und habe auch im Blick, dass andere auch Fehler machen können sozusagen an der Verkehrsteilnehmer. Das habe ich vorher überhaupt nicht einkalkuliert irgendwie so. Ne? Aber den Unfall zu verarbeiten, das war etwas körperlich, habe ich bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder einigermaßen fit war. Ich habe auch heute noch, also ich hatte, mein Becken war komplett verdreht. Ich habe heute noch so ein paar Nachwehen davon, die aber für mich fein sind. Also ich bin jetzt nicht belastet damit. Ja. Also ich war erstmal 3 Jahre lang chronische Schmerzpatientin. Das konnte ich irgendwann überwinden. Und den Unfall selber, also sagen wir mal vom Verstand her oder vom Bewusstsein zu verarbeiten, das ist etwas, das hat auch ein paar Jahre gebraucht, wirklich zu begreifen, was war meine Lernaufgabe in diesem Prozess. Aber das ist durchgesagt.
Also Sie haben Ihr Leben ziemlich verändert dadurch. Ja.
Ja.
Was ist so eine der größten Veränderungen?
Ja, also wir haben ja eben schon was angesprochen, so die Kämpferin, die Rebellin, die irgendwie immer gegen alles, ja, das sehe ich heute ein bisschen anders. Auch irgendwie eine Form von Selbstliebe. Ich hatte immer das Gefühl, je mehr ich mich als Erfüllungsgehilfin der Wünsche Dritter begreife, was irgendwie alle anderen auch so gemacht hatten, war mein Gefühl, desto ein besserer Mensch bin ich sozusagen, ja. Aber zu begreifen, so, nee, stopp mal. Also meine eigenen Impulse sind gefragt, mein Rückgrat ist gefragt, meine Werte sind gefragt, neue Standards zu setzen und zu sagen, so nicht. Das sind sozusagen Momente. Freunde würden vielleicht sagen, früher habe ich mit denen bis nachts um Uhr in der Kneipe gehockt und heute gehe ich um 9 ins Bett. So, also so Äußerlichkeiten, an denen man es auch festmachen kann, das für mich aber nicht vom Kopf kommt und keine sozusagen mir aufoktroyierte Zwangsmaßnahme ist, sondern eine Wertschätzung dafür, dass mein Körper verdammt viel leisten muss den ganzen Tag. Ich stehe auch früh auf. Und dass er sozusagen auch verdient, rechtzeitig eine Pausenphase zu bekommen. Das ist eigentlich alles. Und das hat sich entwickelt. Das kam nicht vom Kopf. Das ist entstanden.
Sie haben vorhin eindrücklich geschildert, wie man eben auch als Schauspieler die Gesellschaft beobachtet und Dinge aufsaugt und dann damit arbeitet. Und Sie haben zusammen mit der Schauspielerin Valerie Niehaus und einer Fotografin die Aktion Auf ein Wort ins Leben gerufen.
Stefanie Henn, genau.
Ja, das ist ein Fotos und die sieht man auch im Internet mit selbstgeschriebenen Plakaten, wo ein Wort drauf steht. Bei ihnen steht Herzenswärme drauf. Es gibt aber auch Fotos, wo drauf steht Respekt, Empathie, Frieden. Was wollen Sie mit dieser Aktion bewirken?
Also mein erster Impuls war, ich hätte am liebsten gehabt, dass wir zwischen Reichstag und Kanzleramt Stellwände aufgestellt hätten mit eben diesen Bildern, die wir da geschossen haben, was eine finanzielle Frage ist. Und da sind wir schon an die Wand gefahren, weil das, was wir gebraucht hätten, wären Sponsoren gewesen. Und da sind wir aber auf Zigarettenmarken und Alkohol, haben gesagt, danke, da verzichten wir. Wir möchten niemanden, der uns nur wegen der Werbung unterstützt, sondern jemanden, der uns inhaltlich unterstützt. Und jetzt kommen wir zum Inhalt. Was wir damit sagen wollen ist, wir bewegen uns in der Presse, im Miteinander, im politischen Kontext permanent in einem Recht-haben-Modus sozusagen. Was ist richtig, was ist falsch? Wir bewerten, wir sagen, es muss so sein, es muss so sein. Wir kämpfen. Ja? Worauf wir uns nicht besinnen, ist, was uns vereint. Was die Werte sind, die uns zusammenhalten, die uns allen wichtig sind. Also ich erinnere mich nur, da gab es doch mal vor ein paar Jahren diese Flut irgendwo, ich kriege das nicht mehr auf die Kette, wo das genau war. Da waren 2 Dörfer völlig verfeindet und der Fluss, der da zwischen diesen beiden Dörfern lief, ist über die Ufer getreten und alle waren im Hochwasser versenkt. Ja? Mhm. Was zur Folge hatte, dass diese beiden Dorfgemeinschaften miteinander angepackt haben. Haben aufgeräumt zusammen und soweit ich mich erinnern kann, gab es dann auch die Headline irgendwo, Dorfbewohner aus dem einen und aus dem anderen Dorf zusammen heiraten und machen ein Kind und so weiter. Also wo man sagt, so diese Feindschaft, die wir immer aufrechterhalten, da haben wir halt einfach gesagt, da muss man mal irgendwie anders rangehen an die ganze Nummer. Es gibt so von Adorno einen ganz schönen Satz zu sagen, was wäre denn, wenn wir die Möglichkeit hätten, aus der Wahl von Schwarz und Weiß herauszutreten und eine andere, eine völlig neue Wahl zu treffen. Und das finde ich ganz interessant.
sind wir zu egoistisch? Ist unsere Gesellschaft zu egoistisch? Kommt das daraus, dass man so sich und sein sieht und alle anderen sind erstmal auf Distanz?
Ja, also damit würde ich auf jeden Fall gehen. Der Ich-Ich-Ich-Horizont ist gefährlich. Der aus meiner Perspektive beruht auf Angst und auf dem Gefühl von, was gibt mir denn überhaupt Sicherheit, Orientierung. Alles ist so wahnsinnig schnell. Wir sind voll im Funktionsmodus. In jedem Klamottengeschäft kann man mittlerweile Kaffee kaufen, weil wir versuchen, uns irgendwie wach und in die Gänge zu halten, dass wir funktionieren können in diesem Alltag und ja nicht unter die Räder kommen, als Schwächlinge gelten oder sonst was. Ja. Und irgendwie, wir versuchen uns einfach ja nur irgendwo dran festzuhalten. Aber diese Sicherheit ist so fatal. Also spätestens seit diesem Unfall, wo ich wusste, aus dem vollstrunzenden Lebensgefühl, in dem ich da war, radikal auf Null gesetzt worden zu sein. Wir können das Leben nicht planen. Ich kann nicht planen, ob sie mich mögen oder nicht. Ich kann mich natürlich manipulativ versuchen, irgendwie zu verhalten, dass sie mich mögen. Aber wenn ich mich immer überall verbiege, wer bin ich denn dann? Und je mehr ich wirklich zu dem stehe, wer ich bin und alle anderen das auch tun, desto eher können wir als Gesellschaft, also ich versuche da sehr simpel ranzugehen, ja, ist mein Horizont zu sagen, dann können die Zahnräder sich verzahnen, wenn jeder wirklich seinen Platz einnimmt. Das ist wie so ein Uhrwerk, das dann irgendwann Sinn macht, ja, und nicht überall Sand im Getriebe ist, weil jeder versucht, eine Ziffer oder ein Zeiger zu sein. Dann kommen wir nicht voran.
Sind Sie ein politischer Mensch?
Ich bin kein parteiischer Mensch, aber ich bin durchaus politisch. Ich bin auch ein religiöser Mensch, aber ich halte von den Weltreligionen nichts. Das sind für mich Interessenverbände. Ich weiß, das ist sehr polemisch, da regt sich vielleicht jetzt der ein oder andere auf. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte ja niemanden dafür verurteilen, dass er sich dafür entschieden hat. Das ist nur meine Meinung. Das ist mein Standpunkt. Ich finde das schwierig.
Ein Thema, an dem natürlich auch wir in dieser Sendung nicht vorbeikommen und was seit Monaten jetzt die Filmbranche beschäftigt. Mitte Oktober vergangenen Jahres ging die US-amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano mit dem Hashtag MeToo der Sozialaktivistin Tarana Burke an die Öffentlichkeit und forderte Frauen auf, sexuelle Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung durch den Filmproduzenten Harvey Weinstein und andere publik zu machen. Das hat eine riesige Debatte ausgelöst und wirklich geradezu einen Felsen ins Rollen gebracht. Denn auch in der deutschen Filmbranche wird seit jetzt doch ein paar Wochen auch darüber gesprochen und seitdem haben eben auch Frauen der deutschen Filmbranche Vergewaltigungen und ähnlich schlimme Dinge öffentlich gemacht. Wie sehen Sie diese Debatte?
Mein Gefühl ist, dass die Debatte wichtig ist. Die Frage ist nur, die ich mir stelle, ob sie auf die Weise, wie sie geführt wird, der richtige Weg ist. Ich finde, wir haben einen Diamanten geliefert bekommen, dadurch, dass Frauen sich entschieden haben, das Schweigen zu brechen. Allerdings sind wir aufgefordert, für mein Gefühl hinzugucken, was bedeutet das denn grundsätzlich? Weil wir können ja nicht nur annehmen, dass sozusagen nur in der Filmbranche sowas stattfindet. Wir reden grundsätzlich davon, im Theater gibt es einen ganz schönen Begriff. Es ist so ein bisschen wie bei Richard III. Von Shakespeare, den König spielen die anderen. Das heißt, wenn ein Mensch so viel Macht bekommt oder überhaupt auf die Idee kommt, Macht so auszuüben, ob das in sexuellem Übergriff endet, wie in diesen Fällen Weinstein, Wedel etc. Oder ob das in einem Konzern passiert oder so. Das ist letzten Endes sogar im eigenen Haushalt. Wenn der Ehemann meint, weil er ein Mann ist, dass er eher den Ton angeben darf als die Frau. Also wir sind eigentlich gerade aufgefordert, auf Augenhöhe zu rutschen und nicht uns im Geschlechterkampf zu verlieren. Das ist, finde ich, der Schatz, den diese Debatte uns schenkt. Und es ist tatsächlich wichtig, dass wir Transparenz schaffen, dass wir über die Dinge reden. Ich finde es nicht richtig, dass wir in Hetzjagden Einzelner verfallen. Dann sind wir wieder in dieser, was ich eingangs sagte, auch so genauso mit diesem Thema Religionen und so weiter. Das Einzige, was wir da haben, ist ein richtig und falsch, ein Recht haben, ein Unrecht sein irgendwie, das wir gegenüberstellen. Ich finde es aber wichtig, dass wir uns fragen, wo geht der Weg raus, anstatt uns im Kampf zu verlieren, wieder mal.
Ist die deutsche Filmbranche vergleichbar mit der amerikanischen?
Filmbranche also, ist Filmbranche. Also ob Sie da jetzt nach Hollywood gehen oder nach Deutschland, den einzigen Unterschied, den Sie vielleicht haben, ist, dass da vielleicht mehr Geld drin steckt oder sowas. Ja, dass ein anderes Ansehen drin steckt, weil die Menschen sagen, es ist Hollywood und nicht irgendwie das deutsche Fernsehen oder sowas. Ja, das ist ja auch wieder so eine Wertung, die vorgenommen wird. Irgendwie so. Aber der Ablauf ist im Prinzip am Ende genau der gleiche.
Ich meine nur, weil Herr Weinstein wirklich so eine Machtposition hat, dass er dann ja auch wirklich Karrieren verhindern kann.
Ja.
Hier könnte man dann vielleicht zu einem anderen Sender oder zu einem anderen Regisseur gehen und trotzdem eine tolle Karriere machen, oder?
Ich sehe das nicht so.
Nee?
Nee. Also nur, weil bei dem einen mehr Geld hinter ist Macht. Und wenn einer Macht ausspielen will, dann will er das. Und auch in unserer deutschen Fernsehbranche, wenn einer möchte, dass er über jemand anderen schlecht redet und ein anderer, in dessen Ohren das fällt, es auch umsetzen möchte, dass da schlecht geredet wird und also entsprechend ebenfalls beteiligt ist dabei, dann im Nachgang Karrieren zu verhindern. Das führt auch wieder darauf hin zurück. Der Einzelne ist gefragt. Ich kann doch nicht hingehen und über jemanden schlecht reden, wenn nicht alle mitmachen und wir dann alle kollektiv zu dem Ergebnis kommen, dieser Mensch sei schlecht. Wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, uns hinzusetzen und uns das anzugucken. Ich meine, am Ende des Tages ganz ernsthaft. Sie haben eine Rolle zu besetzen. Sie haben 10 Regisseure. Dann kommt man als Schauspielerin da rein und sie gehen mit 10 Meinungen mindestens da raus aus so einem Casting, wenn die 10 Regisseure sich das angucken. Und die Frage ist halt einfach immer so, was machen wir mit diesem Machtgefälle? Es gibt tatsächlich etwas und das Bild finde ich ganz spannend. Wenn ich jemanden erniedrigen muss, in dem Fall rede ich jetzt mal wirklich konkret von sexueller Gewalt im Sinne von, ich bin der Regisseur und wenn du mit mir auf die Besetzungscouch gehst, dann
kriegst du die Rolle
oder so. Das ist ja, über dieses Image reden wir ja gerade. Dann frage ich mich, was hat diesen Menschen dazu gebracht, überhaupt das Bedürfnis zu entwickeln, einen anderen Menschen erniedrigen zu wollen? Da ist doch im Selbstwert irgendwas schiefgelaufen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss sie erstmal klein machen, damit ich mich gut fühlen kann, da stimmt doch was nicht. Wir haben das auch unter Frauen, dass Frauen in Führungspositionen nicht wollen, dass andere Frauen aufsteigen und das verhindern. Ich habe das auch erlebt. Also ich habe das auch erlebt, dass es Redakteurinnen gab, die auf mich reagiert haben und gesagt haben, so, die können wir nicht besetzen. Also das ist ein menschliches Phänomen, kein Geschlechterphänomen. Das Einzige, was wir halt haben ist, und das ist in dem Zusammenhang tatsächlich schwierig, rein physisch gesehen ist es oft so, dass der Mann nochmal eine andere Gewalt ausüben kann als eine Frau. Rein wirklich körperlich gesprochen. So, ich sage nicht, dass die Frau grundsätzlich deshalb mehr Opfer ist. Also jede Frau hat, glaube ich, so eine Geschichte zu erzählen. Aus unterschiedlichsten Himmelsrichtungen sind mir auch solche Situationen begegnet. Aber ich habe mich entschieden, mich zu wehren. Ich habe gesagt, geht's noch? Griffel weg. Irgendwie so.
Das heißt, im so Besetzungsverfahren ist Ihnen auch schon sowas begegnet?
Nee, im Besetzungsverfahren nicht. Nein.
Oder am Set oder
nein,
so?
Nein.
Wie ist es denn jetzt am Set, wo all diese Diskussionen, all diese Geschichten, geht man da noch unbefangen miteinander um? Oder wie kann man da einen normalen Alltag herstellen, wo diese Debatte überall herrscht?
Ich finde, gerade jetzt sind wir aufgefordert, ehrlich miteinander zu sein. Und wirklich jetzt nicht in so eine Schüchternheit zu verfallen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mich auch ermutigt gefühlt, mal einen Post abzusetzen auf Instagram und Facebook, zu sagen, ich liebe es, Frau zu sein. Und damit meine ich nicht, dass es schlecht ist, Mann zu sein, sondern ich nehme nur den Platz ein und sage, Frau sein ist was Schönes. Und das ist auch eine Verantwortung. So im Sinne von, wie verhalte ich mich denn überhaupt? Dazu gehört auch, nutze ich willentlich meine Reize, um vielleicht irgendwo einen Job zu kriegen? Das ist auch eine bewusste Entscheidung. Ich halte das für absolut hinterfragenswert. Wir Frauen sind genauso gefragt, einfach ehrlich miteinander zu sein. Und es rankt ja dieser Mythos um diese Dreharbeiten immer. Was ist das für ein mystisches Miteinander? Ja. Was machen die da? Diese Schauspieler und die Regisseure und das ist alles so wow. Und das sieht man hinterher dann im Fernsehen, im Kino, was weiß ich.
Na klar,
wo, so,
na klar.
Ne?
Ja.
Und am Ende des Tages, Sie müssen sich das mal so vorstellen. Wir wollen wirklich ehrlich Geschichten erzählen. Das heißt, wir müssen manchmal sogar sehr ad hoc eine sehr intime Situation herstellen können. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Wenn ich jetzt allerdings, und das ist, glaube ich, das Fatale, was da passiert, wenn ich das nicht gewahr habe, unter einem professionellen Aspekt zu sagen, das ist meine Figur, das bin ich, ja, als Regisseur, das ist mein Job als Regisseur, das Spiel sozusagen zu leiten oder den dramaturgischen Überblick zu behalten etc. Und wenn wir sozusagen Cut, Danke und Bitte für heute, so ist der Tag gelaufen, dass man auch wieder umschaltet und wieder als Mensch wieder so zu begegnen, wer man ist. Also ich sage jetzt mal, wir beide als Sie, Frau Werner, und ich als Christina Hecke, so, dass wir dann wieder miteinander sind. Ja. Es ist eine latente Schizophrenie, in die Emotionen anderer einzusteigen. Das ist ja unser Schauspielberuf. Ja. Das kann natürlich fehlinterpretiert werden. Und wenn ich den Beruf benutze, ob ich jetzt Regisseur bin oder Schauspieler, wenn ich den Beruf benutze, um mich sozusagen emotional auszuleben, sage ich jetzt einfach mal im groben Überbau, ja, dann ist da, glaube ich, was falsch gelaufen. Wenn wir nämlich den dritten Faktor, den Adressaten dabei immer vergessen und das sozusagen zu einem, hey, hat mir irgendwie schön viel Spaß, du und ich, werden lassen und nicht sehen, wow, wir erzählen es ja für jemanden, dann gibt es da, glaube ich, eine totale Verwirrung.
Wie sehen Sie das, dass es halt jetzt alles ans Tageslicht kommt? Also den deutschen Schauspielerinnen wird ja zum Beispiel vorgeworfen, dass sie sich jetzt erst gemeldet haben im Zuge der MeToo-Debatte und nicht viel früher Dinge publik gemacht haben.
Ich finde das ganz schwierig, da wieder den Finger anzusetzen und wieder auf den Fehler zu pointen, anstatt zu sagen, aha, unsere Gesellschaft war offensichtlich vorher noch nicht bereit oder noch nicht offen oder noch nicht sozusagen hörenswillig, dass das durchbrechen konnte. Und jetzt hinzugehen und die, die sich sozusagen nach vorne stellen und sagen, das ist passiert und wir müssen da hingucken und lass uns mal Fakten schaffen, denen jetzt auf die Finger zu hauen, das ist wieder dieses Kampfmodul. Das halte ich für vollkommen verkehrt.
Was halten Sie von so einer Beschwerdestelle, die es ja wohl schon gibt, aber ausgebaut werden soll?
Ich bin grundsätzlich dafür, dass wir erstmal alles ausprobieren sollten, was uns womöglich hier voranbringt. Alles, was Transparenz schafft, alles, was sozusagen Vertrauen schafft, alles, was zur Offenheit beiträgt.
Es gibt ja aber eben in dieser Diskussion auch andere Stimmen, wie etwa die französische Schauspielerin Catherine Deneuve, die einen neuen Puritanismus und einen Hass auf Männer befürchtet und sich daher auch aktiv in die Debatte eingeklinkt hat. Wo ist für Sie da der richtige Weg?
Für mich gibt es drei Dinge, die wahnsinnig wichtig sind, die uns allen klar sind, aber auf die wir uns nicht einlassen. Das ist Respekt, Wertschätzung und Sensibilität. Ich weiß, dieses Wort ist merkwürdig überlastet durch die Verzerrung des Kontextes, in dem es immer wieder steht, aber wir sind alle hochsensible Menschen. Wir tun aber immer so, als wären wir es nicht, weil wir uns hinter dem verstecken, wenn wir sagen, was wir wissen, das ist wahr und alles andere existiert nicht so richtig. Ja? Aber wenn wir uns auf diese drei Werte, einfach mal das Wort Werte wieder zu benutzen, wenn wir uns auf diese drei Werte mal besinnen würden und das zulassen würden, wir haben ein eigenes inneres Korrektiv. Und hier jetzt anzufangen und zu sagen, die Männer sind die Fehler im System oder sowas, machen wir einen ganz großen Fehler, weil die sind genauso sensibel und dem Ganzen mit Respekt zu begegnen. Es ist natürlich, wenn sich einer mittels seines freien Willens dafür entscheidet, gewalttätig zu werden, andere anzugreifen, Frauen zu belästigen, zu sagen, mein einziger Bewusstseinshorizont ist mein Penis, ja, dann muss ich sagen, gilt es auch, dem natürlich Grenzen zu setzen. Und das ist ganz wichtig.
Wie sollen wir denn jetzt umgehen mit den Filmen von Dieter Wedel? Da gibt es ja auch die verschiedenen Meinungen von nie mehr senden. Nico Hofmann hat dafür plädiert, sie weiter zu senden, aber neu zu betrachten. Wie kann man denn mit dem Werk umgehen, nach allem, was jetzt publik geworden ist?
Ich weiß, das ist jetzt vielleicht sehr unpopulär und es wird auch Menschen geben, die das blöd finden, was ich jetzt dazu zu sagen habe. Aber die Frage versuchen wir zu beantworten vor dem Hintergrund von Erfolg. Und was auch immer Erfolg ist, Erfolg messen wir sozusagen im Moment noch vor dem Hintergrund Quote, Besucherzahlen, Geldausschüttung, diese materiellen Orientierungen. Ja? Wenn wir versuchen, die Frage mal aus einer anderen Perspektive zu stellen, nämlich nicht, was ist das Resultat, sondern was ist die Qualität, die wir uns Menschen untereinander mitgeben, würde ich sagen, das ist eine Qualität, die gesetzt wurde, von der ich meine, dass sie in unserem Kontext keine positive Reflexion bietet. Also würde ich hinterfragen und sagen, ganz simpel gesprochen, Sie können mir was Nettes sagen, obwohl Sie mich nicht mögen. Und ich kriege aber mit, dass Sie mich nicht mögen. Das heißt, es ist sozusagen viel mehr, was sich überträgt, als nur das, was Sie sagen. Das heißt, wenn ich diese Filme gucke, ist es nicht nur das Bild, die Schauspieler und die Ausstattung, sondern ich kriege die ganze Energie von diesem Film mit. Also würde ich hinterfragen und sagen, ist das wirklich richtig, dass wir dieser Energie noch Raum geben?
Christina Hecke, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.